Was wir in vielen Jahrzehnten aus Chemnitz bekommen haben, das ahnen Sie ja gar nicht. Durch die Jugendgottesdienste hier von Theo Lehmann und dann die ganzen Dienste auch von Lutz Schäufler, das ist ganz wunderbar, dass die beiden und dann natürlich jetzt die jungen Mitarbeiter des Teams dann so herrlich wirken. Vielen, vielen Dank. Das ist für Württemberg die beste Entwicklungshilfe. Und jetzt heute Abend das Thema aus Johannes 2, da geht es um eine Hochzeit in Kana. Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa. Und die Mutter von Jesus war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter von Jesus zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr, zu seiner Mutter: Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte und in jeden gingen 2 oder 3 Maße. Es waren große Krüge, die brauchte man, wenn man dort über die staubigen Straßen gelaufen ist, dass man sich vor der Mahlzeit dann die Füße gewaschen hat. Jesus spricht zu den Dienern: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und Jesus spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein und wenn die Leute betrunken werden, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Geschehen in Kana, in Galiläa, und Jesus offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Jetzt müssen Sie zunächst sagen, wenn alles schief läuft, wenn, es läuft ja dauernd alles schief. Gucken Sie mal in die Zeitung rein, wie das mit Europa läuft und wie das läuft mit dem Euro. Und wie das läuft in der Pädagogik und in unserem Schulsystem und in den Regierungen und in der Wirtschaft. Es läuft doch überall alles drunter und drüber, läuft doch alles schief. Im Autoverkehr läuft alles schief und bei der Bundesbahn läuft alles schief und unter Kollegen und der Ärger, wo wir haben und in der Gesundheitspolitik unseres Staates, überall läuft es eigentlich schief. Das ist eigentlich gar kein Wunder. Wenn Menschen ihre Dinge lösen nach ihrem Kopf, dann gibt's ein Chaos. Und das ist ja auch bei ganz vielem, was wir anpacken. Die große Not unserer Ehen und Familien, die wir haben, oft, was wir schaffen und aufbauen, was so schwierig ist, die Krisen mit unseren Kindern, überall, es läuft alles schief. Und darum ist das so wichtig, was dort ganz am Anfang steht. Es war eine Hochzeit, aber Jesus war eingeladen. Hochzeit ist ein weltliches Fest. Was Wunderbares. 2 Leute kommen überein, wir wollen heiraten. Wunderschön. In Israel hat man richtig solche Feste feiern können. Da wurde die Tenne leergeräumt auf dem Bauernhof und dann wurde 7 Tage durchgefeiert. Und dann hat man alle eingeladen, die sind dann gekommen, der Vetter Hans und die Lisa, die hat Cello mitgebracht, dann wurde musiziert, dann hat man gesungen, man war fröhlich beieinander. Ja, geht denn Jesus auch zu solchen Festen? Ja, zu Familienfesten, ja. Weil ohne Jesus alles schiefläuft, auch in unserem Privatleben. Und wir brauchen ihn. Das kann man gar nicht trennen, dass man sagt, ach, da sind jetzt die Fragen, die geistlichen Fragen und hier sind die Lebensfragen. Nein, Jesus will in unsere Lebensfragen hineinreden, ganz konkret und direkt das, was uns bewegt und was uns umtreibt. Da, wo wir unsere Schwierigkeiten haben, wo wir seufzen, wo wir den Ärger haben, wir stehen hier, lad Jesus ein. Der will dabei sein, wo du deine Probleme hast. Wo du seufzt über deine Ehe oder über deine Enkelkinder oder Kinder oder was das jetzt ist mit den Leuten, die in der Nachbarschaft wohnen und über die Gemeindeprobleme. Ach, da geht's ja auch oft runter und da läuft ja auch so viel schief. Man muss Jesus einladen. Und Jesus ist in diese Welt gekommen, weil er mit uns die Feste feiern will und weil er mit uns aber auch die Nöte haben will und sie lösen will, die uns belasten, die uns bedrücken. Was da passiert ist, war eigentlich gar nicht tragisch. Es war ja kein großes Unglück, es war kein abgebranntes Haus oder keiner hat einen Fuß gebrochen, sondern es gebrach plötzlich ein Wein. Jetzt wissen Sie ja, so fromm sind Sie alle schon, dass Sie sagen, man kann ja auch Sprudel trinken, auch beim Fest. Und das ist sowieso ein Problem im Wein für manche. Und da muss man sehen, für einen, der immer am Absturz steht. Also wir haben da schnell unsere Lösungen beieinander, aber es ist doch wunderbar, dass das nicht die Antwort von Jesus ist. Versucht's mal ohne und jetzt müssen wir uns alle behelfen und das Beste draus machen aus der Lage, sondern irgendwo wird überall sichtbar, dass wir in unserem Leben unsere Nöte haben und kommen nicht mehr weiter. Ich war 30 Jahre in der Stuttgarter Innenstadt Gemeindepfarrer. Das war ein Amt, das mich ganz ausgefüllt hat und meine Frau hat das mitgetragen als Pfarrfrau, ganz wunderbar. Und was wir immer gefunden haben, das ist ganz toll bis heute, dass ja alle Türen offen stehen. Wenn ich klingle und sage, ich bin Ihr Pfarrer, ich habe es in 30 Jahren nie erlebt, dass jemand nicht geöffnet hat, wenn er zu Hause war. Und die meisten Menschen, auch wenn sie gar nichts mit dem Glauben am Hut hatten, sagten, warum kommen Sie erst jetzt? Ich warte schon 10 Jahre, dass mich mal der Pfarrer besucht. Eigentlich erschütternd, die Türen sind offen. Der wichtigste Dienst im Gemeindepfarramt ist heute Hausbesuch. Ich habe immer ganz kurze Besuche gemacht, und weil man merkt ja schnell, wie man in die Tiefe kommt oder ob man bloß oben plätschert. Aber die meisten Leute haben ganz schnell angefangen und erzählt, was sie im Leben alles durchgemacht haben. Es war erschütternd. Die einen erzählten, mein Mann hat mich verlassen, die Ehe ist zerbrochen, meine Kinder gucken nicht mehr nach mir, im Geschäft wurde ich gemobbt. Ich bin früher in Rente gegangen und ich will gar niemanden mehr sehen. Überall Wunden des Lebens. Man wird mit dem Leben nicht mehr fertig. Und wenn die Leute dann erzählen und das einfach sagen, wie schwer sie es gehabt haben, was mich am meisten immer erschüttert hat, da hat einer ein Geschäft aufgebaut und etwa ein Handwerker und hat geschafft und gespart und dann plötzlich hat ein großer Kunde nicht bezahlt. Oft sind sogar die Staatsstellen, die die Rechnungen über Monate einmal hängen lassen. Und dann treibt das den in die Insolvenz. Und er kann die Faust ballen, aber es passiert. Und er muss zum Amtsgericht gehen und sein Betrieb ist kaputt. Wenn die Leute all das erzählen, was ihnen widerfahren ist. Eine Frau, erinnere mich noch, wie sie sagte, meine Brüder durften studieren. Zu mir hat man gesagt, du bist ein Mädchen, du lernst Haushalt. Mein ganzes Leben ist zerstört. Das hat mich ganz erschüttert, wie eigentlich alle Menschen darüber klagen, wie in ihrem Leben alles schiefgelaufen ist. Darum noch einmal, du musst Jesus in dein Leben einladen. Und Jesus will dort sein, wo die Pannen sind. Das ist ja so tragisch. Pleiten, Pech und Pannen. In jedem von uns alltäglich im Leben. Und da sind die Fallen gestellt, wo wir scheitern an diesen einfachen alten Dingen. Darf ich noch mal kurz stehen bleiben am Anfang? Das ist ja in der Bibel so gut, wenn man ganz genau drauf guckt. Jesus und seine Jünger. Das kommt ja ganz oft in der Bibel vor. Jesus und seine Jünger, das ist eine gängige Formulierung. Das ist wie Daimler-Benz, also wie Compagno. Das ist ja das Tolle bei den Jüngern gewesen. Das Wort ist komisch, Jünger. Was ist denn das? Lehrlinge, die immer mit Jesus herum waren. Das war das Kennzeichen. Nichts ohne Jesus. Sie waren bei ihm in allen Situationen. Sie haben von ihm gelernt. Sie haben hingehört. Das ist ein Modell für uns. Hören bei Jesus. Und gerade auch dann in den Pannen. Und wir wollen dazugehören in den Festzeiten und in den Alltagsnöten. Und dort offenbart Jesus seine Herrlichkeit. So hört die Geschichte auf. Das Wort Herrlichkeit, das kann man ja gar nicht übersehen. Was ist das? Das Wort, wo der Herr Himmels und der Erde seinen ganzen Strahlglanz sichtbar macht in unserer Welt der Armut und der Bedürfnis. Herrlichkeit, das ist ein Wort der Ewigkeit, der vor uns liegenden Zeit. Steht in der Weihnachtsgeschichte über dem Hirtenfeld, wie plötzlich die Engel dort ihre Loblieder singen und die große Weihnachtsbotschaft verkündigen, dass die Herrlichkeit Gottes aufstrahlt. In diesem Ort Kana, über einer ganz blöden Panne, weil Jesus eingeladen war und dabei war. Aber jetzt muss ich zunächst mal sagen, auch, es war toll, dass Lutz Schäufel das sagte, auch mit Jesus erlebt man Pannen. Also, das wäre ja wirklich billig. Es gibt ja Leute, die behaupten, wenn du mit Jesus gehst, hast du nie Pannen. Stimmt ja aber nicht. Gläubige Leute werden auch schwer krank. Gläubige Leute erleben auch schwere Enttäuschungen im Wirtschaftsleben. Gläubige Leute erleben auch, dass sie gemobbt werden. Gläubige Leute gehen mitten durch diese Welt und tragen mit an dem Jammer. So, das Entscheidende bei dieser Geschichte ist ja, wie die Mutter von Jesus, die Maria, die war auch da. Und die Maria war eine tolle Frau. Das hat sie schon in der Weihnachtsgeschichte klar gemacht. Sie hörte auf die Worte von Jesus. Sie hatte ein offenes Ohr. Und als Mutter hat sie den Weg von Jesus begleitet. Jetzt bei der Hochzeit dachte sie, Jesus, komm doch, dem hat Gott ein Amt als Heiland und Retter gegeben. Der muss doch helfen, auch in dieser Situation. Und darum sagt sie, Jesus, komm, mach doch was. Hilf doch. Das wird so peinlich für die Veranstalter, wenn man merkt, jetzt fehlt's plötzlich vorne und hinten. Und dann tut Jesus etwas, was bei ihm eigentlich gar nicht passt. Er fährt die Mutter ganz grob an. Sie wissen doch, dass Jesus uns sehr darauf hingewiesen hat, dass wir Vater und Mutter ehren sollen. Warum redet Jesus denn so hart? Das Wort Weib klingt in unserer Sprache noch ein wenig härter, aber es heißt aber Frau. Er nimmt nicht mehr das Mutterwort. Wissen Sie warum? Weil Jesus gar nicht helfen kann. Jetzt sagen Sie, was ist jetzt los? Jesus kann gar nicht helfen. Er hätte so gern seiner Mutter diesen Wunsch erfüllt. Er kann nicht helfen. Jesus kann nicht alles. Das ist ein Irrglaube. Was? Jesus kann nicht alles? Er ist der Herr Himmels und der Erde. Steht im nachfolgenden Kapitel, wenn Sie dabei sind, Johannes 5, Vers 19, steht es ganz klar da. Der Sohn Jesus, der Sohn Gottes, kann nichts von sich aus tun, nur was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise der Sohn. Jesus kann nur tun, was der Vater im Himmel will. Das ist ein Irrtum bei uns, wenn wir meinen, Jesus kann alles. Nein, nur wenn der Vater im Himmel will. Das können Sie an vielen Stellen dort lesen. Auch in Johannes 8 steht es wieder und so weiter. Jesus ganz dem Vater gehorsam. Der Wille des Vaters ist ausschlaggebend. Sie spüren direkt, wie es Jesus hier zerrissen hat. Auf der einen Seite die Mutter. Und die versteht er ja so gut. Wie gerne würde Jesus helfen? Aber diese absolute Hochachtung des Willens Gottes, wo er nichts davon abbricht. Darum weist Jesus seine Mutter so brüsk zurück. Ich möchte einen Moment innehalten und ihnen einfach dazu helfen, weil ja da auch ihre großen Probleme liegen. Sagen, ich habe ja so oft gebetet, warum hat denn Jesus meine Gebete nicht so erfüllt, wie ich es gerne gehabt hätte. Jetzt können sie alle erzählen. Schon die Kinder könnten anfangen und erzählen von Schulnöten und Nöten mit Freunden und was sie hatten mit verlorenen Dingen. Steht in einem Psalm, im Psalm 69, steht, ich habe mich müde geschrien im Gebet, müde geschrien, dass ich so lange harren muss auf meinen Gott. Harren. Harren heißt ganz lange warten, ganz lange warten. Ja, warum? Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Ich meine, das geht da hoppla hopp. Ich bete und zack, 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 dann geht das alles wunderbar. Ja, sollen wir nicht mehr beten? Doch. Aber warum ist der Wille Gottes plötzlich so eine Blockierung hier an dieser Stelle und macht das uns plötzlich so schwer? Das war doch Jesus sonst überall, wie wir es kennen aus dem Evangelium, so wichtig, auf die Kranken zuzulaufen und sie zu heilen und die Blinden zu sehen und die Hungrigen zu speisen. Da hat doch Jesus ein Auge gehabt, da hat doch jeden gesehen mit seiner Not. Aber immer war das seine Einschränkung, nur was der Vater will, nur was der Vater will. Es ist nur die eine Hälfte. Jesus kann, Jesus will, aber was will der Vater? Jetzt muss ich Ihnen erzählen, wie mir selber einmal ging, wo ich erst gemerkt habe, dass das ein ganz großes Problem unseres persönlichen Lebens ist. Ich hatte vor vielen Jahren eine große Operation in Stuttgart und am Abend vor der Operation, da kommt ja nochmal der Narkotiseur und bespricht nochmal alles, ein netter, sympathischer junger Arzt. Er saß da so am Bett und hat da so nett geredet und ich war einfach ihm vertraut, dachte, das ist ein toller Mann. Und dann war ich wieder allein und das ja immer so in den Gedanken vor der Operation. Ich konnte nicht beten, dein Wille geschehe. Konnte ich einfach nicht. Ich hatte 4 kleine Töchter zu Hause, war im Schwarzwald in der Pfarrei, waren jung verheiratet. Und wenn es kurz anders herum will und ich nicht gesund werde, ja, wir haben gemerkt, ich kann das nicht beten, dein Wille geschehe, des Vaters Wille. Und darüber bin ich so erschrocken. Ich bin doch einer, der das Evangelium predigen will. Und ich traue meinem himmlischen Vater nicht zu, dass sein Wille das Beste ist. Wie er es beschlossen hat. Und wenn er beschlossen hat, dass es anders geht, als ich denke, dann muss es doch trotzdem gut sein. Und ich habe erst einmal hineingeblickt in mein Herz und dachte, so ein finsteres Herz habe ich. Ich predige wunderbar über die Bibel und habe selber das allergrößte Misstrauen gegen den Willen des himmlischen Vaters. Bin ich wirklich so ein Eigenbrötler, einer, der bloß seinen Profit bei Jesus sucht und sagt, du musst mir helfen? Und man kann es wahrscheinlich bloß in solchen kritischen Lebenssituationen überhaupt durchdenken und sagen, halt mal, kennst du überhaupt den himmlischen Vater und was der mit dir will? Und das ist ein Stolperstein, das ist gut, dass es gleich am Anfang des Johannesevangeliums steht. Jesus kann nur tun, was der Vater will. Er hat sich völlig dem Willen des Vaters verschrieben und ihm total ergeben. Und Sie kennen ja die Geschichte aus dem Garten Gethsemane. Wie Jesus gebetet hat, wie er gebetet hat, und es ihm schwer wurde, dein Wille geschehe. Und ich möchte das Ihnen sagen, weil das in Ihrem Glaubensleben ja die Probleme sind. Warum hat denn Gott mir das jetzt nicht gegeben? Warum hat er denn meinen Mann sterben lassen? Warum ist denn mein Kind nicht gesund geworden? Warum war ich denn die Krankheit bei nicht von mir? Und Sie haben doch schon so viel Wunder erlebt. So viel Gebetserhörung, dass Sie sagen, ja, warum denn jetzt nichts? Hat doch sonst immer funktioniert. Wissen Sie, was mir damals geholfen hat? Ich habe an diesem Abend noch einfach in meiner Bibel geblättert und habe aus dem Wort Gottes gelesen, wie der Wille Gottes ist, über mir, in lauter Güte und Liebe, wie er mich sucht, was er alles will. Und auf einmal dachte ich, dir ist der Narkotiseur, der Doktor, vertrauenswürdiger als der Vater im Himmel, der seinen eigenen Sohn für dich am Kreuz hat verbluten lassen. Kann doch nicht wahr sein. Ist er dir so fremd? Ist er dir so unheimlich, so dunkel? Warum kannst du nicht fröhlich sein, Herr, dein Wille geschehe? Und wie du es machst, wird's gut. Ich vertraue dir absolut. Ich bin in allen Lebenslagen bei dir geborgen. Und das ist so wichtig, dass Sie einmal an dieser Geschichte merken, halt mal dieser Stolperstein, den ja jeder von uns hat, dein Wille geschehe. Gerade in den kritischen Situationen zu beten, wo wir nur eine Lösung kennen, nämlich möglichst rasch raus, möglichst rasch muss das Wunder passieren, muss alles gelöst sein. Es ist ein ärgerliches Gebet, dein Wille geschehe. Ein ärgerliches Gebet. Ein Ärgernis. Für den Glauben eines frommen Menschen. Halt mal, ich weiß doch, was Sache ist und was sein muss. Ich möchte das Ihnen ganz einfach verdeutlichen. Draußen auf der Bundesstraße, da fahren die großen Lastzüge mit ihren 40 Tonnen. Mein Wille, das ist auch so ein starkes Gefährt. Ich will, ich weiß, was ich will, mein Leben, ich habe meine Planungen. Und wenn von der anderen Seite der Wille Gottes kommt, wissen Sie, was dann gibt? Einen schrecklichen Crash, wenn zwei Lastzüge in voller Fahrt aufeinander fahren. Und das ist die Tragik, wenn Sie am Willen Gottes scheitern. Und darum ist so wichtig, dass ich Klarheit habe. Ja, Gott hat einen großen Willen. Einen großen Willen, aber dieser Wille ist das Allerbeste. Und ich darf das lernen über dem Wort Gottes, so wie seine Maria lernen musste. Auch wenn Jesus mit der Hilfe wartet, auch wenn der Vater im Himmel nicht das grüne Licht gibt, dann ist das wunderbar und Liebe und gut. Denn in unseren Tagen, liebe Freunde, das ist mir die größte Not in unserer Christenheit gegenwärtig. Überall, wo wir sind, in allen Gruppen und Kreisen, wo wir uns treffen. Da steht immer unsere Mündigkeit. Wir wollen und dann wir als Christen, wir als Evangelikale, wir machen unsere Sachen. Hören wir überhaupt noch, was Gott will? Fragen wir uns noch, ob das Gott uns geheißen hat? Es wäre viel besser, wir wären kritischer mit unserer eigenen stolzen Mündigkeit. Es wäre auch gut, wir wären kritischer gegenüber allen Zeitmeinungen und Philosophien und auch Theologien. Zwischen all dem, was gepredigt wird, was will eigentlich Gott? Nicht, was Menschen sagen in frommem Gewand, sondern was will Gott eigentlich? Das ist doch die wichtigste Sache meines Lebens, dass wir innehalten. Und das braucht Demut, wie die Maria das lernen musste. Warten, was will Jesus machen? Aber ich will auf ihn hören. Und das macht uns abhängig von ihm. Und erst dann können wir wieder brauchbar werden zum Dienst, wenn der Herr uns sagt, was er will. Wenn er uns senden kann und sagt, das ist meine Aufgabe für euch. Ich fürchte, dass in unserer Zeit unser Denken nie zu kurz kommt. Überall sagt man, wir denken, wir meinen und das ist so wichtig, unser Verstand ist so wichtig. Aber auch in unseren Gemeinden und in unserem persönlichen Leben und in unseren Kirchen ist wieder wichtig zu fragen, was will der Herr in seiner ganz großen Liebe zu uns? Er hat nur Liebesgedanken mit uns, das darf ich Ihnen versichern. Das können Sie an x Stellen der Bibel lesen. Er wird Sie nie enttäuschen, wenn Sie warten. Es macht uns demütig und klein. Aber wie er uns wunderbar beschenkt, ist ein ganz wichtiger Begriff, den wir oft vergessen. Ein Wort, das so dringend zum Glauben gehört. Gehorsam. Gehorsam. Ich bin so dankbar an der neuen Bonhoeffer Biografie, die ja genial ist, von Metaxas, die muss man lesen. Wie dieser Bonhoeffer, der aus einer Familie kam, wo man nicht zum Gottesdienst ging. Erst seine eigene Konfirmation hat ihn zu Jesus näher hingeführt, an die Lieder von Paul Gerhardt. Und dann hat dieser junge Mann begriffen, wenn ich an Jesus glaube, ist die unabdingbare Folge Gehorsam. Denn ich kann den Segen von Jesus nur haben, wenn ich ihm ganz mich ergebe. Und dann hat er diesen wunderbaren Satz geprägt in seinem Buch Die Nachfolge. Nur der Gehorsame glaubt und nur der Glaubende gehorcht. Stimmt ja gar nicht in der Christenheit. Stimmt's bei dir? Geh doch den Weg mit Jesus in ganz eindeutig. Und frag nicht nach rechts und links. Sag, was der Herr will. Das hat er in seinem Wort enthüllt. Und dann weiß ich, was ich will. Es gibt manche Situationen, wo ich nur warten muss, wie in Krankenzeiten, wie will er das hinausführen. Aber es kann ja gar nicht anders gehen, als dass ich ihm folge. Ich liebe ja so sehr die alten Lieder. Nicht, weil sie alt sind, sondern weil sie in schwierigen Situationen bewährt sind. In 2000 Jahren Geschichte Deutschlands hat es nur eine Katastrophe gegeben, die das Letzte gefordert hat. Das war der 30-jährige Krieg mit seinen furchtbaren Pestzeiten, mit dem maßlosen Unrecht. Und in dieser letzten Grenze haben Leute Lieder gedichtet, nicht am Schreibtisch, sondern am Sterbebett ihrer Kinder, die dahin gerafft wurden, und haben das entdeckt. Und da gibt es ein wunderbares ein Lied dieser Alten, wo es heißt, nur dein vollkommener Wille sei für mich Schranke, Ziel und Plan. Ich will mich im Willen Gottes bergen. Und dann bin ich bewahrt und nur wenn ich die Wege gehe, die er mich führt, kann ich sicher sein, dass ich richtig bin. Und das ist im Wort Gottes so eindeutig festgehalten. Und daran möchte ich Ihnen sagen, das ist auch ein erquickendes Gebet, wenn Sie sagen, dein Wille geschehe. Nicht nur ein ärgerliches Gebet. Das ist ganz gut, wenn wir mit unserem etwas oberflächlichen Glaubensleben einmal ein wenig ins Schleudern kommen, sondern es ist ein erquickendes Gebet, wenn ich beten darf, dein Wille geschehe. Dann liegt alles Glück, alle Freude darin, alle Seligkeit. Ich muss ja gar nichts planen. Es geht ja nicht nach meinem Denken und nach meinem Wollen. Wenig später, Kapitel 4 wird erzählt, wie die Jünger, die Freunde von Jesus, weggegangen waren, um in einer samaritanischen Stadt etwas Essen zu kaufen. Und Jesus blieb allein zurück am Brunnen von Samaria. Dort hat er mit einer Frau gesprochen, deren Leben zerbrochen war. Und da hat dieser Frau heraushelfen dürfen aus ihrer ganzen Not. Als die Jünger dann kamen und sagten, ja, jetzt haben wir eingekauft, das Sie, wir haben das Essen da. Sagt Jesus, ich brauche nichts mehr essen. Meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das war Jesus. Er hat ganz gelebt im Willen des Vaters. Und er wollte nie etwas tun gegen den Vater. Und das hat ihn satt gemacht. Speise braucht man, damit man stark wird, damit man wirken kann, damit man Dynamik entwickelt. Das ist es. Da liegt's drin. Sehen Sie, für uns als Gemeinden und Christenheit und Kirche und wo wir alle sind, für unseren Hauskreis, das Wichtigste. Herr, mach mir deinen Willen groß. Ich will doch dein gehorsamer Jünger sein. Ich habe es Ihnen kurz vorher erzählt. War völlig klar, der Herr hat mich in die Mission berufen. Mit 22 Jahren hatte ich mein Studium fertig, bin nach Basel gefahren zur großen Basler Mission. Die sagten mir, wir brauchen keine Missionare mehr. Ich war schockiert. Da gab es all die vielen lebendigen Missionen nicht, die wir heute haben. Und auch noch keine Jugendmissionskonferenz, wie wir es jetzt am Anfang des Jahres haben, wo die lieben Chemnitzer uns wieder so wunderbar helfen. Und ich war verzweifelt. Und wenn ich heute zurückblicke, sage der Herr hat es so wunderbar gemacht. Es gibt wahrscheinlich keinen Gemeindepfarrer in Deutschland, der so in der Weltmission drin war. Und wie das Gott gemacht hat, ich weiß auch nicht wie. Ich war doch Einzelpfarrer und Einzelgemeinde. Und ich musste immer da sein bei Konfirmanden und Krankenbesuchen. Und irgendwo war das möglich. Wir durften etwas aufbauen. Wenn der Herr will, macht er Dinge. Der macht in Ihrem Leben ganz große Dinge, wenn Sie sagen, Herr, jetzt mach du was aus meinem Leben. Sie müssen das gar nicht aus sich herauspressen. Manchmal finde ich es auch so ein bisschen albern oder lächerlich, weil man immer nach seinen Gaben sucht. Ach, der Herr braucht doch nicht Ihre Gaben. Der hat doch genug Unbegabte brauchbar gemacht. Der hat mit Leuten seine ganze Missionsarbeit gemacht, die nie eine Bibelschule besucht haben. Die waren Laien. Und das ist so wunderbar. Wenn der Herr etwas will, dann haben Sie in Ihrem Leben eine Dynamik. Und dann dürfen Sie dem Herrn sagen, Herr, diese Enkelkinder gehören dir, auch wenn sie auf bösen Wegen sind. Und ich befehle sie deinem Willen an. Und du willst das, und dann kann man das einmal in der Bibel anstreichen. Ich streiche mir es immer in der Bibel an. An all den Worten, wenn es heißt, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Jetzt hat es wirklich Grund, dass sie den Mund aufmachen können. Ich weiß, sie so nett reden können. So, weil Gott will, hat es Verheißung. Und das wird nicht vergeben sein. Sie brauchen gar nicht mit Dynamik das machen. Ganz still und leise dürfen sie ihr Zeugnis geben. Der Herr will ja, und er wird es bekräftigen. Mit ewiger Gnade will ich mich dein erbarmen. Ich will bei dir sein. Ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Ich will dich tragen bis ins Alter. Ich will ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Ich will ein neues Herz euch geben. Ach, der Herr will das doch, dass endlich dieses bockige, böse, ungehorsame Herz in uns überwunden wird durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und wir neue Menschen, das will der Herr. Und darum hat es Verheißung. Und sie dürfen sagen, Herr, ich bin bereit, mein altes Ich kreuzigen zu lassen, damit du mich umformen kannst. Ich möchte mein Ich ganz klein machen, das ist so wichtig. Ich möchte nicht mehr in der Mitte stehen. Ich möchte dauernd meinen Verstand vorschieben. Ich will dich in mein Leben einlassen, damit du mir gehörst. Mit ewiger Gnade will ich mich dein erbarmen. Ich will das steinerne Herz aus euch wegnehmen. Ich will die müden Seelen erquicken. Ich will einen ewigen Bund mitmachen. Ich will, sagt der Herr, ehe sie rufen, will ich ihnen antworten. Sie müssen gar nicht so lange warten. Sie werden dauernd erleben, der Herr hat schon die Antwort gegeben. Und wenn Sie einmal das noch überlegen, was war denn das Geheimnis von Jesus? Ganz schwach. In der Krippe als Baby gelegen, kein Dach über dem Kopf, kein Geldbeutel in der Tasche. Aber eins hat er gehabt, das Ja des Vaters. Wenn Sie das haben und ein Leben leben unter dem Ja Gottes, unter seinem Willen, sind Sie ein Gesegneter und Sie können Licht und Salz sein für Ihre Umgebung. Suchen Sie dieses, das ist das Wunderbare. Paulus sagt einmal in einem Brief, prüft, was des Herrn Wille ist. Das wollen wir immer suchen. Herr, was willst du? Und dann dürfen wir es ihm zutrauen, dass er es recht macht. Ich bin ja so fasziniert gewesen, wie in den Jahrhunderten vor uns Missionsarbeit getrieben wurde. Die sind hinausgezogen in großer Schwachheit, ohne Unterstützung und haben nie Frucht gesehen. Der große Pionier in Ostafrika, Ludwig Krapp, hat 25 Jahre gearbeitet, keinen Menschen zu Jesus geführt. Das war vergeblich. Der größte Raum im Museum von Nairobi ist Ludwig Krapf gewidmet. Und jedes Schulkind, wirklich, im letzten Kral von Kenia, kennt den Namen Ludwig Krapf, Nationalheiliger. In Deutschland kennt ihn niemand mehr. Es war ein Missionsbote und hat gesagt, ich brauche gar keinen Erfolg sehen, wenn ich etwas tue für Jesus, wird es zu seiner Zeit Frucht tragen. Und er sagt, einmal wird ganz Ostafrika voll sein von gläubigen Christen. Und wie hat er recht gehabt? Er hat es nicht mehr erlebt, aber er hat es gewusst. weil Gott seinen Willen durchzieht. Du musst dich nur treiben lassen von dem, was Gott will. Lass dich nicht durch dein unruhiges Herz treiben. Geh deinen Weg fröhlich unter der Führung deines Herrn. Und das ist so wunderbar. Sie haben plötzlich lauter offene Türen. Denn wir selber schließen sie zu und erleben das. Wenn Sie draußen auf der Straße einen jungen Kerl sehen, der mit der Konservenbüchse Fußball spielt und da rumkickt, da können Sie darüber nachdenken, ob unser Leben nicht oft auch so ist, dass wir rumgekickt werden von allen Zufällen dieses Lebens. Oder wird Ihr Leben geführt von Jesus, der Ihr Herr ist und der ein ganz herrliches Ziel hat, der Sie zur Hoffnung berufen hat, der wunderbare Dinge Ihnen geben will, der Ihr Leben erneuern und verändern will, dass Sie bergen will als der gute Hirte. Gibt es was Schöneres? Und deshalb ist es so schön, wenn wir das hier lernen dürfen über den Willen Gottes, was hier da ist, was wir lernen dürfen für uns, dass ich kämpfen darf mit diesem Willen Gottes. Ja, Gott will. Und es hat ja gar nicht lang gedauert, da hat Jesus die Diener gerufen mit diesen Wasserkrügen. Jetzt ist interessant, dass Jesus gar nichts Spektakuläres macht. Jesus kann auch Spektakuläres machen. Aber dass er ganz viele seiner großen Wunder in die alltäglichen Verrichtungen hineinpackt. Das heißt, das, was du machst, sprichst, tust, ist wunderbar. Und am Ende geschieht etwas ganz Wunderbares, das Jesus gewirkt hat, unter unseren Händen. Das ist mir das Große an dieser Geschichte. Darum ist unsere irdische Arbeit geadelt. Unsere weltlichen Verpflichtungen, unsere Ehen, unsere Familien, unsere Gespräche, die wir führen, alles, weil Jesus das erfüllen will. Das will er ja. Aber gerade das will Jesus, nicht weil die Maria das will, sondern weil es der Vater will. Und dann auf einmal bringen die Diener diese Krüge dem Speisemeister und sie wissen gar nicht, was da geschehen ist. Das ist das Wunderbarste. Dass Jesus sein Wirken so hineinpackt in die Alltäglichkeiten dieser Welt, dass man gar nicht weiß, was das alles ist. Die Maria hat nur gesagt, was er, Jesus, euch sagt, das tut. Das sollte man sich unterstreichen. Das ist das Wichtigste. Was Jesus dir sagt, das tue. Denn das hat Verheißung. Du brauchst es nicht verstehen, du brauchst es nicht durchschauen, aber du kannst fröhlich sein. Mich hat das sehr bewegt, natürlich. Gestern hat man um 2 Uhr meinen Bruder beerdigt, der so erfüllt zurückkam von Klauchau. Und der mit einer ganz großen Freude erfüllt war, noch die letzten Stunden und Dienste, die er getan hat, bei uns noch im Württembergland, von der großen Vorfreude auf den Himmel. Ist nicht genauso. Ich sehe es noch gar nicht. Und doch so wunderbar, wir gehen auf eine ganz große Zukunft zu. Ganz entscheidend, dass ich von Jesus sein Wort habe und seine Wegweisung, und dass ich gehen kann mit ihm. Und am Abend lag über dieser Hochzeitsfeier in Kana der Glanz der Herrlichkeit Gottes. Der Glanz der Herrlichkeit Gottes. Schön, da kann man es eigentlich gar nicht mehr sagen. Haben Sie das mal erlebt? So wie wir es gestern erlebt haben? Eine Beerdigung voller Herrlichkeit Gottes. Voller Herrlichkeit Gottes. Voller Dank. Haben Sie mal erlebt im Krankenbett? Am Grab? In schwierigen Stunden ihres Lebens. Ich muss sagen, in meinem Dienst habe ich oft Angst gehabt vor Besuchen. Ich habe halt genauso einen Bammel gehabt und sagte, Mensch, was sollst du denn sagen, was sollst du machen? Und ganz besonders, wenn man zu den Schwerleidenden ging. Und dann hat man nur ein kurzes Wort von Jesus gesagt. Und dann war auf einmal Freude da, riesige Freude. Das Größte, was Sie sagen können, er ist da. Und ich erinnere mich an einen Mann, der auf einer unserer Freizeiten dabei war, mit einer ganz schweren Muskelerkrankung, 45 Jahre alt, er konnte gar nichts mehr tun, war in einem motorisierten Rollstuhl. Und ich sage, wie kommen Sie da denn mit Ihrem Glauben zurecht? Und ich sage, was heißt das? Ich habe doch erst durch meine Krankheit Jesus gefunden. Verstehen Sie das? Verstehen Sie doch nicht. Man kann es nur ahnen, wie uns der Herr so nahe kommen will. Nicht nur in unseren großen Festen, sondern erst ganz besonders, wenn alles schief läuft. Und wie wir plötzlich erleben dürfen, wie er die Dinge löst, ganz wunderbar. Ganz anders, als wir es je gedacht haben. Aber Herr, löst sie! Und am Ende liegt die Herrlichkeit Gottes über unserem armen Leben. Es ist ein armes Leben, ein kurzes Leben. Aber die Herrlichkeit Gottes muss drüber sein. Ach, wunderbar. So schön. Neulich sagte einer meiner Brüder, der in der Wirtschaft tätig ist, sagte, wenn du mit Menschen sprichst, ist interessant. Sie haben das Vertrauen in alles verloren. In alles. Sie vertrauen Politik nimmer. Sie vertrauen auch der Wirtschaft nimmer. Sie vertrauen erst recht der Gerechtigkeit. Sie vertrauen auch der Kirche nimmer. Schwer enttäuscht. Von den Pfarrern sind sie auch schwer enttäuscht. Aber er sagt, ich sage zu den Leuten immer, ich habe gute Erfahrungen gemacht. Ich vertraue mich restlos Jesus Christus an. Und das ist das schönste Zeugnis, das Sie geben können. Wir wollen noch beten. Lieber Herr, ganz herzlichen Dank, dass du da bist in diesen ganz dunklen Stunden unseres Lebens, wo wir oft nicht mehr weiter wissen, wo wir verzagt und mutlos sind. Ganz herzlichen Dank. Verzeih uns unseren Unglauben, wo wir dich nicht erkennen können, wo wir dir nicht trauen, wo wir uns selbst so wichtig nehmen und wo wir deinen wunderbaren Heilswillen nicht mehr kennen, dass du voller Güte bist. Du bist wie eine Sonne, die glüht vor Liebe zu uns. Du willst retten und heilen. Aber es geht nicht um unser Ich, sondern es geht um dich. Du willst die Mitte unseres Lebens sein. Da bitten wir, zieh du in unser Herz. Sei du unser König und Herr. Amen.